Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu Zip FM mit der Ausgabe vom Freitag, dem 2. März 2012. Zusammengestellt und moderiert von Radio Unerhört Marburg. Wir berichten für euch heute über medizinische Hilfe für die Protestbewegung in Syrien, forschen nach den Ursachen des griechischen Finanzdilemmas, fragen nach dem Nutzen der UN-Kinderrechtskonvention für Flüchtlingskinder und betrachten die neuen Empfehlungen des Deutschen Ethikrates bezüglich des Umgangs mit inter- und transsexuellen Menschen. Immer mehr Tote und Verletzte fordert der Kampf in Syrien gegen das Assad-Regime. Doch wer verletzt wird, kann nicht einfach ins Krankenhaus gehen und sich dort behandeln lassen. Denn auch dort wird gezielt nach Leuten mit Schussverletzungen gesucht, denn die sind verdächtig. Deshalb gibt es immer mehr Behandlungen im Untergrund in notdürftig aufgebauten Kleinkliniken, die aber dringend Unterstützung brauchen, wie Radio Z aus Nürnberg herausgefunden hat.
In Syrien ist die medizinische Lage in doppelter Hinsicht schlecht. Zum einen dort, wo gekämpft wird, wie in Homs oder Dara oder anderen Städten, mit vielen Toten und Verletzten. Doch auch an anderen Orten, wo regelmäßig demonstriert wird, ist die medizinische Versorgung mehr als prekär, meint Martin Glasenapp, Nahostkoordinator von Medico International.
Man muss wissen, hat es ja am letzten Freitag über 450 Demonstrationen landesweit in Syrien gegeben, wovon die meisten nicht militärisch, also unbewaffnet waren. Und wo es auch wieder Tote gegeben hat und Verletzte gegeben hat. Und für all diese Leute ist die Gesundheitsversorgung bzw. die medizinische Versorgung sehr schlecht zurzeit.
Die Lage für verletzte Protestierende ist dramatisch und höchst gefährlich. Angeschossene AktivistInnen werden aus Krankenhäusern entführt und ermordet. Das berichtet der syrische Projektpartner von Medico International, das Local Coordination Committees, kurz LCC. Doch wer sind diese Local Coordination Committees?
Das ist ein Koordinationsnetz, was sich mittlerweile syrienweit gebildet hat. Über 50 Koordinationsknotenpunkte gibt es und es kommt eigentlich aus dem Beginn dieses Protestes, nämlich vor knapp einem Jahr, wo die Leute sich in den Städten zusammengefunden haben, diese Demonstrationen begonnen haben und sich dann angefangen haben, zwischen den Stadtteilen, zwischen den Städten und zum Teil auch landesweit zu vernetzen.
Als die Proteste weitergingen und je brutaler die Auseinandersetzungen wurden, bauten die Komitees ihre Aufgaben aus.
Und als dann diese Demonstrationen zunehmend gewalttätiger wurden, in dem Sinne, dass in die Menge geschossen wurde, Leute verletzt wurden, Leute in die Krankenhäuser kommen mussten, man festgestellt hat, dass sie in den Krankenhäusern weiterverfolgt werden, also dass Krankenpfleger sie geschlagen haben, dass sie verschleppt wurden, dass sogar einige hingerichtet wurden in Krankenhäusern. Und als auch dann diese Demonstrationen, die nicht mehr schützen konnten, weil die sind dann immer nach den Demonstrationen mit der Hälfte der Demonstration zum Krankenhaus gegangen, um darauf aufzupassen, dass da nichts passiert, als das sozusagen nicht mehr haltbar war, haben sie halt angefangen, so kleine eigene Krankenhäuser einzurichten, haben die Ärzte, die bei ihnen sind, sich zusammengeschlossen und haben diese sogenannten Untergrundkliniken gegründet, die man sich als Wohnungen, Zimmer, Räume vorzustellen hat, die ob nun im Hinterzimmer einer Apotheke, in einem Wohngebiet, in einer kleinen Firma, in einem Haus sozusagen die notdürftigsten Operationen gemacht werden können, damit die Leute zumindest stabilisiert werden, um dann sie eventuell außer Landes zu schaffen.
Die Repression in Syrien mit 15 Geheimdiensten ist berüchtigt. Auch versucht das Regime durch eine engmaschige Kontrolle der Blutbanken gezielt Akteure der Proteste zu identifizieren, berichten die Local Coordination Committees. Und sie schreiben: Unsere medizinischen Komitees stellen medizinische Geräte und Medikamente bereit und richten, wo es möglich ist, sogenannte Feldhospitäler ein. Doch wer kann solche Untergrundkliniken aufbauen und betreiben und welche Möglichkeiten haben sie?
Krankenpfleger, das sind Ärzte, das sind die Leute, die sich sozusagen der Oppositionsbewegung angeschlossen haben. Und es sind ja doch relativ viele Ärzte, sind über 16 Ärzte ganz sicher im Gefängnis. Es ist vor zwei Wochen erneut ein Arzt nach seiner Nachtschicht in Aleppo erschossen worden, ein junger kurdischer Arzt, der auch in der Oppositionsbewegung war. Also es gibt schon relativ viele Leute, die helfen, aber das ist natürlich alles nicht ausreichend. Und vor allem gab es Meldungen aus Homs, wo sie gesagt haben, irgendwie solange die Armee in die Füße schießt oder in die Beine schießt, können wir natürlich was tun. Aber wenn sie anfangen, in die Köpfe zu schießen und was sie wohl angefangen haben, wohl dort, haben wir gar keine Möglichkeit mehr zu helfen.
Es sind nur notdürftigste blutstillende Operationen möglich. Keine langwierige Behandlung und Heilung. Wenn innere Organe betroffen sind, geraten die Untergrundkliniken schnell an ihre Grenzen. Auch deshalb ruft Medico International dazu auf, zu spenden.
Am nötigsten ist ganz einfach Geld, das muss man ganz ehrlich sagen, weil es wird zwar sehr viel über Geld geredet, was über Katar oder die USA nach Syrien jetzt fließt. Man spricht über Bewaffnung, man spricht über alles Mögliche. Das mag alles so sein, nur wir haben sozusagen die Erfahrung gemacht, mit den lokalen Netzwerken, mit denen wir arbeiten, die ganz dicht an den Demonstrationen dran sind, die Demonstranten nach den Demonstrationen versorgen, da gibt es niemand, der irgendetwas gibt. Und die versuchen das natürlich schon die ganze Zeit über die Gemeinden abzudecken, versuchen sozusagen Lampen, Operationsbesteck, blutstillende Medikamente, Antibiotika und so weiter und so fort selber zusammenzusammeln. Aber ihre Ressourcen sind erschöpft. Sie sind erschöpft, weil sie natürlich auch ihre Politik, ihren Alltagswiderstand organisieren müssen.
Auch an der syrischen Opposition und im hierzulande gezeichneten Schwarz-Weiß-Bild, Assad böse, Proteste gut, regt sich immer mehr Kritik. Einhergehend mit der berechtigten Angst, damit den Boden zu bereiten für einen militärischen Angriff von außen gegen Assad. Wie positionieren sich dort die Partnerorganisationen von Medico International?
Die Local Coordination Committees, unsere Partner, berichten und sagen auch, haben auch mehrere Erklärungen zuletzt wieder verfasst, dass sie sich gegen jede ausländische Militärintervention wenden. Sie sagen, dass die Kosten, also die menschlichen Kosten, die Opfer sehr, sehr hoch wären. Sie haben mit Militärs gesprochen, natürlich auch in den USA oder auch in Europa, die sozusagen in ersten Schätzungen von mindestens 50.000 Toten ausgehen, die eine Flugverbotszone in Syrien mit sich bringen würde. Und sie sind absolut der Meinung, dass das ein wirklicher Fehler wäre, dass es diese Revolution, diese Protestbewegung zusätzlich militarisieren würde, dass dann in dem Moment auch die ganzen Demonstrationen faktisch nicht mehr stattfinden würden und es sozusagen eine ganz tiefe Polarisierung innerhalb der syrischen Gesellschaft geben würde.
Sie sind also dagegen und lehnen eine militärische Intervention ab, auch wenn sie, wie Sie sagen, diejenigen verstehen, die in Homs oder Hama danach rufen und das Gefühl haben, die Welt sehe zu, wie sie stürben.
Und zugleich sagen unsere Partner auch, dass es ein Fehler ist zu glauben, dass das syrische Regime ähnlich verfasst wäre, wie das in Libyen offenbar der Fall war. Also es sind weite Teile der Bevölkerung nach wie vor auf Seiten dieses Regimes. Also das könnte ein sehr blutiger und langer Kampf werden. Und sie sind der Meinung, dass es auch für die Zukunft Syriens, für ein demokratisches Syrien, für ein anderes Syrien besser wäre, wenn diese Auseinandersetzung intern stattfindet, wenn sie unter ihnen stattfindet und wenn natürlich als allererstes aufgehört wird zu kämpfen und es einen politischen Übergang gibt und Assad zumindest die Bereitschaft bekundet, zurückzutreten.
Doch dieser Rücktritt band sich nicht gerade an. Trotz aller Scheinreformen. Gibt es von den Medico-Projektpartnern Vorschläge? Dazu Martin Glasenapp von Medico International.
Es gibt keine wirklichen Vorschläge. Es gibt, wenn man ganz ehrlich ist, gibt es den Mut der Verzweiflung und die Erfahrung dieses Jahres und 10.000 Tote und die Erfahrung trotz dieser Militarisierung des Konfliktes doch einer neuen Form von Öffnung innerhalb des Landes. Das ist etwas, was oft nicht gesehen wird, dass auf einmal tatsächlich Drusen, Sunni, Alawiten und Christen zusammen auch demonstrieren, also die jeweiligen konfessionellen Gruppen, die eigentlich immer sehr getrennt voneinander gelebt haben, agieren zum Teil dort, wo der Protest ist, zusammen. Gleichzeitig steht das Regime weiterhin und das macht die Situation relativ verzweifelt, weil die Leute sagen, ja gut, wir müssen weitermachen, wir werden weitermachen. Ergo ist es aber so, die Situation ist sehr verzweifelt für die meisten Leute.
Die finanzielle Existenzkrise in Griechenland scheint unlösbar zu sein. Doch was ist eigentlich der Grund für den ganzen Schlamassel? Michael Heinrich, Ökonom und Sozialwissenschaftler, bringt die verschiedenen Erklärungsmuster für die Krise auf den Punkt. Wirtschaftsliberale, nationalistische und kapitalismuskritische. P-Radio Berlin hat mit ihm gesprochen.
Na, der wirtschaftsliberale Mainstream, der hat ja generell Probleme mit Wirtschaftskrisen, weil die sind ja nicht vorgesehen in den Modellen. Die Märkte sind perfekt. Wenn man die Märkte machen lässt, dann kommen keine Krisen raus. Gibt es Krisen, dann ist in der Regel entweder der Staat schuld, weil er zu viel eingreift, oder die Gewerkschaften, weil sie zu hohe Löhne fordern. Im Fall Griechenland wird gesagt, wie das da häufig so heißt, die haben dort über ihre Verhältnisse gelebt, die haben zu viele Schulden gemacht. Man könne sich in Griechenland angucken, wie denn ein auf Pump finanzierter Wohlfahrtsstaat aussieht. Also da bei den Wirtschaftsliberalen werden eindeutig Schuldige ausgemacht. Ein Staat, der zu viel Schulden macht, eine Bevölkerung, die zu viele soziale Wohltaten genießt. Na gut, und das fällt einem eben irgendwann auf die Füße und diese Suppe muss jetzt ausgelöffelt werden.
Was ist denn so falsch an dieser Erklärung?
Na, erstens mal, wenn ein Staat Schulden macht, ist es ja die Frage, gibt er zu viel aus oder nimmt er zu wenig ein? In Griechenland wurden, wie im übrigen Euroraum auch, die Steuern enorm gesenkt. Die Unternehmenssteuern wurden gesenkt, die Steuern für hohe Einkommen wurden gesenkt. Das heißt, es fand sozusagen eine staatliche Umverteilung statt zugunsten der Kapitaleinkommen, zugunsten der hohen Einkommen. Und das hat ganz maßgeblich zu den Schulden beigetragen. Auf der anderen Seite guckt man sich jetzt den griechischen Wohlfahrtsstaat in Anführungszeichen an. Ist der keineswegs üppig ausgestattet? In Griechenland ist ein Preisniveau vergleichbar mit dem deutschen. Aber die durchschnittlichen Löhne und erst recht die durchschnittlichen Renten sind erheblich niedriger als in Deutschland. Also von irgendwelchen aufgeblähten Wohlfahrtsstaaten kann man da wirklich nicht reden.
Wenn ich deutsche Zeitungen lese, lese ich oft von den faulen Griechen. Die fahren ständig in Urlaub, gehen frühzeitig in Rente, denen geht's also sehr gut. Ist das alles erstunken und erlogen oder was ist an diesem Bild eigentlich dran?
Naja, da ist in der Tat eine Menge erstunken und erlogen. Die Bundeskanzlerin Frau Merkel hat ja vor einem Jahr, glaube ich, sich hingestellt und gesagt, naja, in Bezug auf Griechenland, es geht halt nicht an, dass die einen da dauernd lange Urlaub feiern und die anderen viel arbeiten. Nun ist es so, dass in Deutschland, zumindest in den Bereichen, wo Tarifverträge vorhanden sind, ist die normale Urlaubszeit 6 Wochen, in Griechenland ist sie 4 Wochen. Das heißt, den Griechen vorzuwerfen, ihr feiert zu lange Urlaub, ist in der Tat erstunken und erlogen. Genauso wie beispielsweise solche völlig fantastischen Angaben über das Renteneintrittsalter. Man könnte mit 50 oder 55 in Rente gehen. Das reale Renteneintrittsalter, also wann die Menschen tatsächlich im Durchschnitt in die Rente gehen, ist in Griechenland um 2 Monate höher als in Deutschland.
In Griechenland gibt es wütende Proteste, allen voran gegen die Troika aus EU, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds, die über die Rettungspakete entscheidet. Die Polizeigewerkschaft hätte diese Troika am liebsten gleich ganz verhaftet und aus dem Verkehr gezogen. Deutschland und Merkel sind mit ihrer Griechenlandpolitik bei vielen Griechen ganz besonders verhasst. Wie weit reichen denn solche nationalistischen Erklärungen, um die Krise und ihre Akteure zu verstehen?
Also es gibt jede Menge nationalistischer Erklärungsmuster. Die kommen von der Rechten natürlich, aber es gibt auch einen Teil der Linken, die auf solche nationalistischen Erklärungsmuster abfahren, dass eben von einer zweiten Okkupation Griechenlands gesprochen wird, von einer Zerstörung Griechenlands, die wie im Zweiten Weltkrieg von Deutschland ausgehen würde. Also es wird ein Konflikt aufgemacht zwischen Nationen, zwischen Ländern. Es wird allerdings bei diesen nationalistischen Mustern nicht gesehen, dass wenn Merkel Schuldenbremse fordert, eine Austeritätspolitik in Griechenland, dass das durchaus auch im Interesse des griechischen Kapitals ist. Also es stehen hier nicht einfach Länder oder Nationen gegeneinander, sondern es stehen unterschiedliche Gruppen und Klassen gegeneinander.
Aber die griechische Wirtschaft, profitiert denn die griechische Wirtschaft nicht von Konjunkturprogrammen des Staates und von einem höheren Lohn und damit Konsumniveau der breiteren Bevölkerung?
Na, das ist unterschiedlich. Also Kapital oder Unternehmen, die für den lokalen Markt produzieren, die sind natürlich sofort betroffen, wenn das Konsumniveau der Bevölkerung absinkt. Und es gibt jede Menge Geschäfte, die in Griechenland schließen müssen. Aber es gibt auch in Griechenland eine relativ kleine Gruppe von Spitzenverdienern, von Geldvermögensbesitzern. Und die profitieren von der Einführung des Euro, von guten Anlagemöglichkeiten. die gefährdet sind, wenn jetzt der Staatskredit in Frage gestellt wird. Und in deren Interesse ist durchaus die Politik, die jetzt in Europa vor allem von Merkel propagiert wird, die aber jetzt nicht einfach nur Ausdruck deutscher Kapitalinteressen ist, sondern die überhaupt Ausdruck von Geldvermögensbesitzern ist, von exportorientiertem Kapital, was nicht in erster Linie auf den Binnenmarkt angewiesen ist.
Wie erklären denn linke Ökonomen die Krise? Wie ist es aus Ihrer Sicht dazu gekommen?
Naja, da muss man ein bisschen weiter zurückgehen. Man kann diese Krise jetzt nicht einfach nur im Jahr 2010 anfangen lassen, dass da plötzlich die ganzen Finanzinvestoren gemerkt hätten, die Länder der EU und insbesondere die im Süden, also wie Griechenland, Spanien, sind jetzt verschuldet und das Geld ist da nicht mehr sicher in diesen Staatsanleihen aufgehoben. Wir haben ja seit den 90er Jahren eine regelrechte Serie von Finanzkrisen. Diese ganzen Krisen, glaube ich, muss man im Zusammenhang sehen. Die drücken aus, dass jenes Modell von Kapitalakkumulation, von Kapitalwachstum, von Produktion, was sich eben nach der Weltwirtschaftskrise 1974-75 herausgebildet hat, das ist unter verschiedenen Aspekten in der Krise. Dieses Modell hat erstmal enorm gut funktioniert. Es hat zu enormen Umverteilungen geführt, einerseits zwischen Kapital und Arbeit, andererseits aber auch bezogen auf die Finanzierung der Staatsausgaben. Es gab in den letzten 30 Jahren enorme Steuersenkungen, vorwiegend für Bezieher hoher Einkommen, für Unternehmen. Es wurde also eine Unmasse von Geldkapital auf der einen Seite angehäuft, auf der anderen Seite entstand die Notwendigkeit einer ungeheuren Verschuldung sowohl der Staaten als auch von vielen Privathaushalten, die damit Realeinkommensverluste kompensiert haben. Das Ganze führte zu einem ziemlich gewachsenen, eigentlich übergroßen Finanzsystem. Und dieses Finanzsystem ist seit den 90er Jahren mehr oder weniger dauernd oder alle paar Jahre in der Krise. Und das, was wir jetzt erleben, ist ein Bestandteil dieser Dauerkrise. Das ist nicht etwas Neues. Diese Krisen haben immer unterschiedliche Anlässe. Die brechen mal hier aus und brechen mal da aus. Aber sie deuten auf eine gemeinsame Ursache hin, dass dieses kapitalistische Entwicklungsmodell, wie wir das in den letzten 30 Jahren hatten, dass das an seine Grenzen kommt, dass das in eine Übergangskrise kommt, wo sich irgendwas Neues wahrscheinlich herausbilden wird, wo wir jetzt noch gar nicht genau wissen, was das sein wird.
Die internationale Konvention über die Kinderrechte gibt es seit 1990. Deutschland hatte die Konvention damals nur unter Vorbehalt unterschrieben. Die Abschiebung von Flüchtlingskindern hatte Vorrang. 10 Jahre später wurde dieser Vorbehalt zurückgenommen. Die Konvention gilt seitdem uneingeschränkt, auch für Flüchtlingskinder. Wie wir aus Berichten von Medien- und Menschenrechtsorganisationen immer wieder erfahren, scheint das Recht, welches auf dem Papier existiert, in der Praxis wenig umgesetzt zu werden. Ende Februar hat die Bundesfamilienministerin ein Zusatzprotokoll für ein individuelles Beschwerderecht zur Kinderrechtskonvention erlassen. Dieses ermöglicht Kindern und ihren Vertretern, ihre Rechte individuell beim unabhängigen UN-Ausschuss einzufordern. Was diese Unterzeichnung wirklich ändert für die Situation von Flüchtlingskindern und ihren Familien, darüber sprach Radio Korax mit Marei Pelzer von Pro Asyl.
Welche Defizite bestehen denn heute noch zwischen dem, was in dieser Konvention steht und dem, wie mit den Flüchtlingskindern und ihren Familien umgegangen wird?
Pro Asyl hat Ende letzten Jahres eine Broschüre vorgelegt, in der wir nochmal vorgestellt haben, inwiefern die Kinderrechte für Flüchtlingskinder in Deutschland noch immer nicht geachtet werden. Das sind ganz verschiedene Bereiche. Zum einen werden im Asylverfahren minderjährige Asylsuchende ab 16 Jahren schon wie Erwachsene behandelt. Das heißt, sie müssen selber die Asylanträge stellen und mit negativen Folgen dann leben müssen, wenn sie was falsch machen. Also das ist hier eine Ungleichbehandlung gegenüber anderen Minderjährigen, die natürlich als Minderjährige auch angesehen werden. Das fordern wir, dass das geändert werden muss. Aber auch im sozialen Bereich gibt es viele Defizite. Die Minderjährigen, die unter dem Asylbewerberleistungsgesetz leben, die haben ja sehr viel weniger Sozialleistungen zur Verfügung als deutsche Kinder, also über 40% weniger. Das ist schon schlimm, dass man diese Kinder in Armut hält. Und auch die Gesundheitsversorgung ist nicht dieselbe wie für deutsche Kinder. Also von daher gibt es hier ja viele Rechte, die einfach eingeschränkt sind, und das allein nur, weil es sich um Flüchtlingskinder handelt.
Weil wir jetzt gerade von Rechten sprechen, woran liegt denn das, eurer Meinung nach, dass die Gesetze daraufhin noch nicht geändert wurden?
Die Politiker behaupten, dass die deutsche Rechtslage mit der Kinderrechtskonvention im Einklang steht. Das ist eine Behauptung, die so einfach nicht stimmt.
Gestern hat die Bundesregierung nun das Zusatzpapier unterzeichnet, und welches eben Kindern und ihren Vertretern ermöglicht, ihre Rechte einzuklagen. Das heißt, die können zu den unabhängigen UN-Ausschuss, können sich an den wenden. Was bedeutet das denn genau in der Praxis?
Wir müssen jetzt erstmal warten, bis das in Kraft tritt. Es ist aber sehr zu begrüßen, dass so ein Individualbeschwerdeverfahren auch bezogen auf die Kinderrechtskonvention jetzt eingeführt wird. Für die Praxis heißt das, wenn Kinder auch in Deutschland sich in ihren Rechten verletzt sehen, die ihnen eigentlich zustünden nach der Kinderrechtskonvention, dass sie sich dann an diesen UN-Ausschuss wenden können. Sie müssen allerdings vorher alle Klagemöglichkeiten bei den deutschen Gerichten ausgeschöpft haben. Wenn das der Fall ist, können sie zu dem UN-Ausschuss gehen. Der prüft dann die Beschwerde, hört natürlich dann auch die andere Seite, die Bundesregierung, und trifft dann eine Entscheidung und kann ja einfach Sanktionen vorsehen, Schadensersatz vorsehen. Das sind aber anders als jetzt bei deutschen Gerichten keine Entscheidungen, die mit der Polizei sozusagen durchgesetzt werden können, sondern das hat auch empfehlenden Charakter. Aber dennoch halte ich es für ein sehr, sehr wichtiges Verfahren, weil natürlich das die jeweiligen Regierungen unter Druck setzt, solche Kinderrechtsverletzungen dann auch abzustellen.
Warum war das bisher nicht möglich, dass eben Kinder und ihre Vertreter sich an den UN-Ausschuss wenden konnten oder beschweren durften?
Das ist eine noch relativ jüngere Entwicklung, dass so ein Zusatzprotokoll vorgesehen ist, und man befindet jetzt sich im Ratifizierungsprozess. Da wurden die Kinderrechte im Vergleich zu anderen UN-Konventionen stiefmütterlich behandelt, aber zum Glück ändert sich das ja gerade.
Um nochmal auf diesen rechtlichen Behördenweg zurückzukommen, da gibt es ja auch immer wieder Diskrepanzen zwischen Landesrecht und Bundesrecht halt. Inwieweit sind denn diese Kinderrechtskonventionen bei den Behörden eigentlich schon angekommen? Die Gesetze, haben die sich denn daraufhin verändert, als 2010 das unvollständig anerkannt wurde, die Kinderrechtskonvention von der Bundesregierung? Wurde da was im Asylrecht geändert daraufhin?
Nein, also daraufhin wurde nichts geändert. Ich hatte es ja schon erwähnt, die Bundesregierung bleibt auf dem Standpunkt, dass kein gesetzlicher Handlungsbedarf bestehe. Die Länder sollten durchaus schauen, ob sie was ändern können, aber die Bundesregierung will bei den Gesetzen nichts ändern. Sie hat dann allerdings aufgrund einer europäischen Richtlinie die Möglichkeit, Minderjährige in Abschiebungshaft zu bringen, eingeschränkt. Also das ist ein kleiner Fortschritt. Pro Asyl setzt sich ja für die Abschaffung der Abschiebungshaft für Minderjährige ein. Das hat die Bundesregierung nicht ins Gesetz geschrieben, aber immerhin eine sehr starke Beschränkung. Das aber nur quasi auf Druck des europäischen Rechts. Aber ansonsten gibt es keine Änderungen bislang, und wie gesagt, wir drängen nach wie vor darauf. Aber da bleiben vielleicht dann doch nur Gerichtsverfahren als Strategie übrig.
Der Verein Intersexuelle Menschen e.V. hat 2008 einen Parallelbericht zur UNO-Frauenrechtskonvention CEDAW eingereicht. Der CEDAW-Ausschuss bestätigte damals die Anwendbarkeit der universellen Frauenrechte auch auf zwischengeschlechtliche Menschen und verlangte von Deutschland, mit den Verbänden der zwischengeschlechtlichen Menschen in einen offiziellen Dialog zu treten, um die Menschenrechtsverletzungen an diesen zu unterbinden. Der CEDAW-Ausschuss erklärte jedoch nicht, welche der geltend gemachten Menschenrechtsverletzungen er anerkannte. Anders der Ausschuss zum UNO-Sozialpakt, welcher klar die Handlungen aufzählte, durch welche das Recht auf ein Höchstmaß an Gesundheit verletzt werden, darunter medizinisch unnötige Kastrationen und die Missachtung der Geschlechtsidentität der zwischengeschlechtlichen Menschen. Darüber hinaus wurde Deutschland damals aufgefordert, nach 2 Jahren einen Zwischenbericht auch zur Situation intersexueller Menschen in Deutschland einzureichen. Nun hat sich der Deutsche Ethikrat mit diesen Fragen beschäftigt und Empfehlungen erarbeitet. Das Transgender Radio Berlin fragte den Verein Intersexuelle Menschen nach seinen Einschätzungen dazu.
Wir sind ein bisschen betrübt, weil die Stellungnahme nicht alle intersexuellen Menschen berücksichtigt. Allerdings, wir sind sehr froh darüber, dass der Ethikrat klargestellt hat, dass alle genital verändernden Operationen und verstümmelnden Operationen so lange aufgeschoben werden sollen, wenn es möglich ist, bis die Person selbst entscheiden kann, was sie dann möchte. Das, was intersexuellen Menschen dort passiert, wurde jetzt ja als unmenschliche Behandlung eingestuft. Das haben wir schriftlich. Außerdem hat der Deutsche Ethikrat zum Personenstand die Empfehlung gegeben, eine weitere Möglichkeit des Eintrages zu implantieren ins Rechtssystem. Und zwar soll das neben Mann und Frau oder männlich und weiblich anderes heißen. Das klingt ja erstmal alles sehr schön, aber da ist auch dort ist wieder ein Pferdefuß dabei, finde ich. Und zwar will man dann diesen Menschen, die sich in diesem Personenstand anders begeben, will man dann nur die Möglichkeit der eingetragenen Lebenspartnerschaft eröffnen und nicht die Möglichkeit der Ehe.
Was ist denn jetzt, nachdem nun diese Empfehlungen ja raus sind, weiter zu erwarten, was noch passiert?
Es wird jetzt eine Menge an gesetzlichen Veränderungen nötig und auch die Beratungen im Bundestag finden ja schon statt. Da haben sich alle Parteien durch die Bank für eine Verbesserung der Situation ausgesprochen. Ich denke, da muss was kommen. Ich denke auch, dass von diesen Entscheidungen, die dann für die Intersexuellen getroffen werden, das wird auch eine gesellschaftliche Diskussion anstoßen, die vielen anderen Gruppen dann auch weiterhelfen wird.
Ja, ist denn mit diesen Empfehlungen irgendeine Verpflichtung auch verbunden oder ist das jetzt erstmal nur so eine Anregung?
Der Deutsche Ethikrat berät ja nur den Bundestag. Das hat ja erstmal noch keine bindende Wirkung und es müssen gesetzliche Regelungen folgen. Ansonsten ist das Ganze nur ein freundliches Papier.
Wäre es da nicht dann gleich eine gute Idee, den Geschlechtseintrag komplett abzuschaffen, statt jetzt noch eine weitere Option zu eröffnen?
Ich frage mich, was wir mit diesem Geschlechtseintrag überhaupt sollen. Wir haben doch alle ein Geschlecht. Und unsere vornehmste Geschlechtlichkeit ist die des Menschseins. Und ich denke, das reicht.
Werden denn jetzt als Folge da von diesen Empfehlungen vielleicht auch Entschädigungszahlungen für Genitalverstümmelung?
Ja, die sind ja zumindest empfohlen, sind sie. Was daraus wird, wissen wir nicht. Das muss sicherlich auch im Einzelfall verhandelt werden. Denn es wird immer nur von den Menschen gesprochen, die im Kindesalter chirurgische Maßnahmen erlebt haben. Viele Menschen haben ja unter Vortäuschung falscher Tatsachen oder falscher Diagnosen Gewalt erfahren an ihrem Körper. Und es kann ja nicht sein, dass die leer ausgehen.
Wer wäre denn dann haftbar eigentlich? Wären das dann die Ärzte? Oder?
Nein, das ist der Staat. Die Bundesrepublik Deutschland wäre haftbar, weil sie ihre Schutzpflichten verletzt hat. Das wäre die Begründung dafür.
Das war es auch schon wieder mit einer halben Stunde ZipFM. Alle Beiträge und die gesamte Sendung findet ihr im Netz unter www.freie-radios.net. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon verabschiedet sich Steffen von Radio Unerhört aus Marburg.